Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir wollen in diesem Gottesdienst Karfreitag bedenken, wie Jesus am Kreuz für uns starb. Er ist unser Heiland, er hat uns erlöst und wir wollen ein wenig ihm nachspüren. Ich bin gebeten worden, ein paar Sätze zu mir zu sagen, weil ich nicht allen bekannt bin. Wir wohnen jetzt ein halbes Jahr hier in Kreuztal mit meiner Frau im Haus der Schwiegereltern. Die haben das 1958 dort gebaut in der Waldstraße und da sind wir dann im August letzten Jahres eingezogen. Ich bin selber aufgewachsen oder geboren in Schleswig-Holstein. Meine Eltern kamen aus Ostpreußen, sind dann in den 50er Jahren umgesiedelt ins Sauerland und bin aufgewachsen in Brachthausen, Kirchhundem. Da haben wir gewohnt, in Altenhundem habe ich Abitur gemacht, Lennestadt. Dann war ich im Studium an der STH in Basel, Theologiestudium Marburg, Bochum, Bonn und habe 12 Jahre als Landesjugendreferent beim EC in Haus Friede in Hattingen gearbeitet. Das war eine sehr gute Zeit, Gott hat viel Gnade gegeben in dieser Zeit, dass wir da Jugendarbeit machen konnten. Danach war ich 6 Jahre Studienleiter am Bibelseminar Wuppertal von der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. In der Zeit habe ich meine Promotion in England geschrieben über die Samuelbücher im Alten Testament, war dann 20 Jahre Alttestamentler in Löwen, unterrichtet im Alten Testament und parallel dazu 10 Jahre Fachbereichsleiter für Altes Testament in Basel an der Theologischen Hochschule. Parallel dazu auch noch theologischer Referent im Arbeitskreis für evangelikale Theologie der Evangelischen Allianz. Das ist alles möglich, weil meine Frau auch einen Beruf hatte, die ist Lehrerin und wir haben keine Kinder und konnten deshalb relativ aktiv überregional unterwegs sein und Aufgaben wahrnehmen. Wir sind da sehr dankbar für, dass das so möglich war und dass Gott viel Gnade gegeben hat in unseren Dienst. Ich freue mich, dass wir jetzt hier miteinander sein können und diese Zeit haben, miteinander über das Sterben Jesu nachzudenken heute Morgen. Ich möchte das tun mit ein paar Sätzen, die Paulus geschrieben hat. Und zwar im Philipperbrief, Kapitel 2. Da schreibt Paulus Folgendes, Vers 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt des Knechtes an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus schreibt diese gewaltigen Sätze an Christen, die in der Stadt Philippi leben. Wenn wir heute nach Philippi kommen, in diese Stadt, dann sind da nur noch Ruinen, Trümmer. Und in der Mitte dieser Ruinen ist ein großer Platz, das Forum, der Marktplatz von Philippi. So groß wie ein Fußballplatz ungefähr. Und zur Zeit, als Paulus da in dieser Stadt war und diese Gemeinde gegründet hatte, begonnen hatte, da war dieser Marktplatz da umsäumt von Säulen, Marmorsäulen, Säulenhallen, also ein großer, du groß wie ein Sportplatz, rundum Marmorsäulen und da waren Hallen darunter, da waren Geschäfte und kleine Läden und konnte man diskutieren und sich im Schatten setzen, unterhalten und so weiter, wie das in der Stadt, in der Fußgängerzone so ist. An einer dieser Säulen war Paulus damals, als die Gemeinde gegründet wurde, angebunden worden. Da war wahrscheinlich so ein Stift oben und die Hände wurden oben festgebunden und da war Paulus und Silas dort ausgepeitscht worden, 40 Schläge weniger einen. So begann das damals. Apostelgeschichte 16, 22 schreibt, und das Volk in Philippi, als Paulus dort lebte, wandte sich gegen sie. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Anschließend waren sie ins Gefängnis gesteckt worden und in den Stock gespannt, das heißt, ihnen wurden die Beine und die Arme in Holzbalken eingeklemmt. Und dort in Philippi beteten Paulus und Silas, so waren sie es gewohnt. Jeden Tag haben sie gebetet. Morgengebet und Abendgebet. Normalerweise, wenn die Juden in der Diaspora waren, und das war Paulus ja jetzt auch in Griechenland, in Mazedonien dort, dann beteten sie zur Zeit, wenn im Tempel die Opfer gebracht wurden. Das Morgenopfer, das Abendopfer. Und so klingte man sich als Gottesvolk in der ganzen Welt ein in diesen Tempelgottesdienst. In Jerusalem, im Tempel wurden die Opfer gebracht und man betete auch in der Diaspora. Das hat Daniel so gemacht. Daniel hat gebetet, als er dort war, ließ sich auch nicht aufhalten, als das verboten war und kam dann wurde vor die Löwen geworfen. Und Paulus und Silas, sie beten jetzt im Gefängnis, sie sitzen im Stock und beten die Psalmen wahrscheinlich und die Gefangenen hören sie. Und dann geschieht dieses dramatische Ereignis, dass dort ein Erdbeben entsteht und der Kerkermeister, der will sich umbringen und Paulus wehrt ihn dann das und es entsteht dann eine kleine Gemeinde. Wir kennen die Geschichte in dieser Stadt Philippi. Das ist eine Gemeinde von Christen, da sind sehr verschiedene Leute. Da ist dieser ehemalige Legionär, der jetzt Gefängniswärter ist, der ist da, der gehört dazu. Dann ist da eine Frau, die war ein Wahrsagemedium, die hatte einen Geist, durch den sie mit der okkulten Welt Kontakt aufnehmen konnte. Paulus hatte sie befreit, im Namen Jesu war diese Frau frei geworden von diesen Bindungen. Und dann war da eine sehr reiche Frau, die Lydia, ist ja eine Gegend, so wie wir würden heute sagen Italienerin oder Französin, nicht? Also Lydien, das ist in Kleinasien. Die war Purpurkrämerin oder Purpurkaufkrämerin, das heißt, sie muss sehr, sehr reich gewesen sein. Der Kaiser Caligula, der auch in dieser Zeit regierte, der hat sich einmal einen Purpurmantel nähen lassen und der hatte den Preis des Lebenseinkommens eines Legionärs. So teuer ist Purpur. Und wenn eine Frau mit Purpur handelt, hat sie auch entsprechende Kundschaft und muss auch diese Kundschaft dann bedienen. Also eine sehr, sehr wohlhabende Frau, eine sehr reiche Frau in dieser Stadt Philippi. Und dann gab es noch ein paar andere, Paulus kannte einige von ihnen persönlich und die bilden nun diese Gemeinde in Philippi. Sehr unterschiedliche Charaktere und Leute, die da zusammengekommen sind. Und jetzt sagt Paulus ihnen Folgendes: Ich habe einen großen Wunsch für euch. Ich möchte, dass ihr euch nicht streitet. Streitet euch nicht. Und warum nicht? Weil ihr doch zu Jesus Christus gehört. Weil Jesus Christus in eurer Mitte ist. Deshalb dürft ihr euch nicht streiten, sollt ihr euch nicht streiten. Macht meine Freude vollkommen, dass ihr einmütig seid. Schaut auf Jesus. Und dann erzählt er diese Geschichte von Jesus, diesen Text, den ich gerade gelesen habe am Anfang. Da sagt er ihnen, wer Jesus ist. Wer ist denn Jesus? Ich möchte das tun in drei Punkten. Anhand dieser Geschichte, wie Paulus jetzt erklärt, wer Jesus ist. Das erste ist, er war in göttlicher Gestalt. Das zweite, er nahm die Gestalt des Knechtes an. Das dritte, er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der erste Punkt, auf den Paulus aufmerksam macht, denkt doch darüber nach, wer Jesus ist, dem ihr dient, dem ihr folgt. Wer ist denn dieser Jesus? Wer ist das? Diesen Text, den Paulus hier schreibt, den ich gelesen habe, der ist im Griechischen in einem gehobenen Sprachstil geschrieben. So eine Psalmensprache. Verdichtete Sprache nennen wir heute auch bei uns in unserer Sprache auch Dichtung. So ein gehobener Sprachstil. Das heißt, es könnte sich um ein Lied handeln, das Paulus hier zitiert. Das machen wir ja auch manchmal. Viele lesen das so, die sprechen dann von dem Christus-Hymnus im Philipperbrief. Ein Hymnus, ein Lied, das Paulus hier zitiert. Kann sein, dass Paulus dieses Lied selber geschrieben hat oder dass er es zitiert. Wir machen das ja auch manchmal, dass wir einen Brief schreiben, dass wir dann einen guten Text zitieren, um damit auszudrücken, was wir mitteilen wollen und was wir sagen wollen. Jedenfalls ist es ein Text, den man auswendig lernen kann, gut auswendig lernen kann, den man zitieren kann, den Paulus möglicherweise auch selber zitiert. Und er sagt zunächst einmal, wir haben es zu tun mit Jesus, er hat eine göttliche Gestalt und diese göttliche Gestalt ist kontrastiert mit der Gestalt des Knechtes. Was heißt das, dass Jesus göttlicher Gestalt war? Jesus hat sich selber, in den Evangelien lesen wir das, in allen Evangelien, lesen wir das oft bezeichnet als Menschensohn. Und wenn er sagt, er ist der Sohn eines Menschen, dann heißt das, er ist ein Mensch. Die Kinder Israels, die Söhne Israels sind die Israeliten, die Söhne Moabs sind die Moabiter und die Söhne der Menschen sind die Menschen. Das heißt, Jesus sagt, der Menschensohn, der meinte, da spricht er mit von sich selbst. Aber sehr häufig zitiert Jesus nicht nur das Wort Menschensohn, sondern er zitiert auch noch eins, kommen mit den Wolken des Himmels oder er wird wiederkommen und gesehen werden und so weiter. Und dann sind wir ziemlich sicher, dass Jesus dabei an einen bestimmten Menschensohn denkt, der im Propheten Daniel oder in dem Buch Daniel erwähnt ist. Im Buch Daniel, Kapitel 7, da steht nämlich Folgendes, da hat Daniel seine erste große Vision. Daniel steht am Meer und sieht aus dem Meer aufsteigen wilde Tiere, die aus dem Meer herauskommen, vier nacheinander. Und die werden dann gedeutet als große, mächtige Weltreiche, die diese Welt regieren. Machtvolle Reiche, das erste Reich ist das Babylonische Reich, das Daniel gefangen genommen hatte, das den Tempel zerstört hatte, große, mächtige Reiche. Und dann sieht Daniel nach diesen vier großen Weltreichen in eine Vision, wo er dann Gott sieht, der auf dem Thron ist und der alle diese Weltreiche unter sein Gericht nimmt. Er hält das Gericht und die Weltreiche werden vernichtet. Dann sieht er eine weitere Vision, und da sieht er jemanden, der kommt mit den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn. Und da werden diesem Menschensohn in Daniel 7 Macht gegeben, Herrlichkeit, Kraft, Ewigkeit. Und ihm wird Anbetung zuteil von allen Völkern der Erde. Wie dem, der auf dem Thron sitzt, Gott im Feuer dort offenbart ist in Daniel 7. Jesus hat von sich selbst gesprochen als dem Menschensohn. Und wenn er an vielen Stellen das so sagt, er kommt mit den Wolken des Himmels oder anderes oder seine Macht auszuüben, dann ist ganz sicher, dass Jesus damit sagt, er ist dieser, der wie ein Menschensohn dort ist. Das ist erstaunlich. Er ist wie ein Mensch, er ist nicht ein Mensch, er ist wie ein Mensch. Er kommt mit den Wolken des Himmels, das machen Menschen nicht, das machen nur Götter. Nicht sichtbare, nicht irdische Wesen, die kommen mit den Wolken des Himmels, aber kein Mensch. Im Judentum gab es da im Alten Testament neben dem, der auf dem Thron sitzt, auf dem feurigen Thron sitzt, dem Thronwagen sitzt und die Welt regiert, einen zweiten, der gleichzeitig Gott ist, der göttliche Verehrung hat von allen Völkern der Welt, wie das Daniel 7 beschreibt, eine zweite Gestalt, eine zweite göttliche Gestalt. Ja, die gab es im Judentum. In der Zeit des Neuen Testamentes, da war das durchaus diskutiert an aufgrund vieler Aussagen, dass es neben dem Gott im Himmel, das war keine monotheistische Religion, das Judentum, sondern es war, neben Gott im Himmel gab es einen zweiten Jahwe, einen zweiten Herrn, einen zweiten, der im Himmel ist. Und Daniel 7 ist so ein Text, der das sichtbar macht, wo zwei nebeneinander da sind, im selben Text, zwei Verse auseinander. Und gibt noch ein paar andere Bibelstellen, wo das im Alten Testament dann so genannt wird. Das war zur Zeit des Neuen Testamentes im Judentum durchaus üblich. Wenn Johannes in sein Evangelium beginnt, er war ja Jude, er gehörte zur Priesterfamilie, seine Verwandte waren Priester in Jerusalem. Und wenn er sagt, das Evangelium beginnt, im Anfang war das Wort der Logos und der Logos war bei Gott und Gott war das Wort und der Logos wurde Mensch. Und dieser Logos-Mensch, der jetzt, wir sahen seine Herrlichkeit, das heißt die Majestät Gottes ist in diesem Menschen da, und dieser Mensch betet gleichzeitig zu Gott und spricht von seinem Vater im Himmel, dann sind da zwei Gestalten, die gleichzeitig Gott sind. Der auf der Erde und der, zu dem er betet im Himmel, den er verkündigt. Der Vater, der mich gesandt hat, von dem Jesus im Johannesevangelium immer wieder spricht. Johannes war Jude und er lebt in einer jüdischen Kultur und das war auch in der Zeit nicht anstößig im Judentum. Das spätere rabbinische Judentum hat das dann unterdrückt. Im Jerusalemer Talmud ist davon nichts mehr zu lesen, aber im babylonischen Talmud, das noch nicht so von dieser antichristlichen Tendenz geprägt ist, da findet man diese Texte im Judentum auch noch bis heute und kann die nachlesen. Paulus sagt das hier so ganz selbstverständlich, Jesus war in göttlicher Gestalt, bevor er auf diese Erde kam. Jesus ist nicht nur ein Mensch, der als Revolutionär oder als Prophet, wie einer der Propheten auf dieser Erde war. Ja, er war auch Prophet, aber er war auch gleichzeitig Gottes Sohn. Gott selbst kommt in ihm auf die Erde. Und das steht hier als erstes. Ihm wurde, dem Menschensohn in Daniel 7, wurde Macht gegeben, Herrlichkeit, Ewigkeit, so wie wir das am Ende des Vaterunsers sagen. Dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Vom Vater sagen, das wurde dem Sohn gegeben. Als Jesus im Prozess war und die hohen Priester und die Schriftgelehrten und der Hohe Rat in Jerusalem zusammenkamen, um zu beschließen, Jesus umzubringen. Da ist Kaiphas da, der amtierende Hohe Priester, und er weiß nicht, was er tun soll. Man hat keinen richtigen Grund, man möchte aber einen Scheinprozess führen und doch irgendwas muss man auch finden, um Jesus zu Tode zu bringen, denn das war beschlossene Sache, dass er sterben musste, der war gefährlich. Da treten sie auf der Stelle und wissen nicht, was sie sagen sollen. Dann sagt der Hohe Priester Kaiphas zu Jesus, nun sag uns doch, bist du der Messias oder nicht, bist du der, der kommen soll. Matthäus 26, und Jesus schwieg. Und der hohe Priester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, bist du der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du sagst es. Und ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Sitzen zur Rechten der Macht, das ist Psalm 110, da zitiert er den davidischen König, der kommen soll, der davidische König, der eingesetzt wird. Er wird den Sohn des Menschen, Daniel 7, der davidische König, kommen mit den Wolken des Himmels, wieder Daniel 7. Und der hohe Priester hat sofort verstanden, was Jesus beansprucht. Ich bin Gott auf dieser Erde, ich bin jetzt unter euch, ich rede zu euch, ich bin Jahwe hier jetzt bei euch. Es gab im Alten Testament den unnahbaren Jahwe, dem man nicht begegnen konnte, ohne dass der Mensch vergeht. Und dann gab es den, der sich offenbart hat, der Abraham besucht hat, der mit Abraham gegessen hat, den Mose sprach von Angesicht zu Angesicht. Diese zwei Seiten Jahwes, diese zwei Gestalten, die sind da. Und jetzt der Jahwe ist jetzt da, ich bin jetzt da, hier. Der Hohepriester verstand das, was er gesagt hatte, und er zerreißt seine Kleider und sagt, das ist Gotteslästerung, und Jesus wird dem Tode überantwortet. Es ist klar, wir brauchen keinen Beschluss mehr, keine Abstimmung mehr. Diese Lästerung haben alle gehört. Er beansprucht, Sohn Gottes zu sein. Er war in göttlicher Gestalt. Da sagt Paulus weiter, das Zweite sagt, jetzt nichts er nahm die Gestalt des Menschen an, sondern er nahm die Gestalt des Knechtes an. Die göttliche Gestalt war wie ein Mensch, aber er war kein Mensch, er war Gott. Er nahm die Gestalt des Knechtes an. Wenn wir über einen Knecht nachdenken oder einen Sklaven, im Griechischen steht hier das Wort Doulos, das übersetzen wir manchmal als Sklave, dann denken wir an so einen Galeerensklave wie bei Ben Hur oder die Sklaven, die dann in Afrika gekidnappt wurden und dann nach Haiti gebracht wurden, nach Nordamerika, auf den Plantagen da ihre Dienste taten und so weiter. Das sind Sklaven, Knechte und so weiter, aber das ist nicht hier gemeint. Er nahm die Gestalt des Knechtes an. Wer ist der Knecht? Da müssen wir auch das Alte Testament lesen. Abraham hatte viele Knechte, der hatte einen Betrieb gehabt mit ungefähr 1000 Leuten, wenn wir die Geschichten so lesen. Von seiner Firma gehörten 1000 Leute, 1000 angestellte Knechte, die er hatte, die da arbeiteten. Aber es gab einen, der war sein Knecht. Das war der Eliezer von Damaskus. Und dann betet Abraham in 1. Mose 15, Gott, du hast mir keinen Erben gegeben, ich habe keinen Sohn und jetzt wird dieser Eliezer alles erben, was ich habe. Das war sein Siegelträger, das war sein Geschäftsführer, das war der, der die Firma leitete, neben Abraham, der Stellvertreter, der durfte für ihn Geschäfte machen, dieser Eliezer. Das war nicht das letzte Glied in der Gesellschaft, sondern war der erste nach dem Chef, der Stellvertreter, der Vize. Der Vizechef, das war der Knecht des Abrahams. Der Knecht Abrahams war Eliezer. Die Knechte eines Königs sind nicht die, die den Stall sauber machen, sondern das sind seine Minister, die ihn vertreten in den verschiedenen Abteilungen, die hier zu regieren sind. Wir sagen ja heute noch Minister, das lateinische Wort für Diener, Knecht, Doulos. Wir nennen sie Minister auch heute noch. Die Minister sind ja nicht die, die jetzt die unterste Arbeit machen oder die niedrigste Arbeit, sondern sind die Stellvertreter des Chefs, des Königs. Als Israel ist Gottes Knecht, das Volk Israel. Gott hat einen Knecht auf dieser Welt. Er will sich offenbaren durch Israel. Und der König Israels, der repräsentiert den Knecht Gottes, das Volk Israel. Als David berufen wurde und David von Nathan die Dynastieverheißung bekommt, 2. Samuel 7, da steht, dass David berufen wurde von Nathan, ewiges Königtum wirst du haben, eine ewige Dynastie soll aus dir kommen, David. Und David hat ein großes Dankgebet und dieses Dankgebet hat 11 Verse und in den 11 Versen nennt David sich 10-mal dein Knecht, dein Knecht, dein Knecht. 10-mal hintereinander sagt David dein Knecht. Das heißt, der Knecht Gottes, das ist der, den Gott erwählt hat, dass er durch diesen Knecht sich dieser Welt mitteilen will. Das ist das Volk Israel und der das Volk Israel repräsentiert, der König. Und jetzt müssen wir auf das Jesaja-Buch noch kurz zu sprechen kommen. Im Jesaja-Buch, da gibt es zwei Geschichten von Ahas und von Hiskia. Und in diesen Geschichten wird den amtierenden Königen auf dem Davidsthron von Gott gesagt, dass das mit dem davidischen Königtum, dass sie Gott vertrauen müssen und sollen und nicht auf eigene Kraft setzen. Das hat der Ahas gemacht und dem Ahas wird dann gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht, dann hat eure Dynastie keinen Bestand. Wie bitte? Die Dynastie David soll Bestand haben in Ewigkeit, so hatte Nathan das gesagt und jetzt deine Dynastie hat keinen Bestand, du wirst nicht mehr bleiben. Ist eine Rücknahme der Davidsverheißung? Nein, nicht wirklich, sondern eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind wird geboren und dieses Kind hat göttliche Namen und ihm wird dann auch der Reis wird ab, die Dynastie hat keinen Bestand, da gibt es einen Kahlschlag, die werden alle abgesägt und dann gibt es da einen Stamm und aus diesem Reis, aus diesem Wurzelstock, da schießt ein neues Reis hervor und auf dem wird ruhen der Geist Gottes. Der Geist Gottes wird auf ihm ruhen, auf diesen geben. Und dann kommt Jesaja Kapitel 42 dann, siehe, das ist mein Knecht, auf ihm wird ruhen der Geist Gottes, auf dem wird ruhen der Geist Gottes, Kapitel 11, auf dem Wurzelschoss aus dem Reis, aus dem Wurzelboden, aus diesem Reis wird der Knecht ruhen. Der, der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und so weiter. Sieh, das ist mein Knecht, ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er das Recht unter die Völker bringt, die Gerechtigkeit und den Völkern Gerechtigkeit bringt. Das ist der Knecht Gottes. Er soll den Völkern die Gerechtigkeit bringen. Und wenig später, es ist zu wenig, Kapitel 49, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker, der Heiden gemacht. Jesaja 49, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht. Hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker der Welt. Ich, der Knecht, redet. Und dann redet der Knecht selber, Kapitel 50. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jesaja 50, Vers 6. Und dann Jesaja 53, wir hatten es vorhin in der Lesung gehört, fürwahr, der Knecht, mein Knecht, keine Gestalt, keine Schönheit, er trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schmerzen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Paulus sagt nicht, er hatte göttliche Gestalt und er nahm jetzt eine menschliche Gestalt an, sagt er nicht, sondern er sagte göttliche Gestalt und er nahm die Gestalt des Knechtes an. Er wurde dieser Knecht, von dem das Alte Testament redet, der Knecht Gottes, durch den Gott sich dieser Welt mitteilt, den Gott erwählt hat als sein Instrument, als den Mittler, dass die Welt zu Gott zurückkommen kann. Alle, die von Adam abstammen, alle, die im Bild Gottes geschaffen sind, dass sie wieder Frieden bekommen mit Gott, versöhnt werden mit Gott, der Knecht Gottes, er nahm die Gestalt dieses Knechtes an. Dann noch ein dritter Punkt, er ward gehorsam bis zum Tod, so sagt es Paulus, dieser Knecht. Jesus hatte seine Jünger damals gefragt unterwegs, wir lesen das ja im Evangelium, für wen halten mich die Leute, wer bin ich, was sagen die? Und dann sagen die einen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia, ein anderer Prophet. Und dann fragt Jesus, und wer sagt ihr, dass ich sei? Und dann sagt Petrus dann so, du bist der Christus. Gottes, der Messias Gottes, Christus, das griechische Wort für das hebräische Wort Messias, Meschiach, der Gesalbte Gottes, du bist der Gesalbte Gottes. Das heißt, du bist dieser Knecht, von dem die Propheten geredet haben, du bist der, den Gott verheißen hat, dass er sein Volk erlösen wird, du bist es. Und dann sagt Jesus zu ihm, er antwortet darauf, Petrus, sag das niemanden, posaunt das nicht raus auf den Straßen. Und dann sagt er Folgendes, des Menschensohn, damit hat er diesen Begriff wieder, des Menschensohn, diese göttliche Gestalt, die aussieht wie ein Menschensohn, des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Das Leben Jesu auf dieser Erde, Gott, der auf diese Erde kam, stand unter einem eigentümlichen Muss. Er musste diesen Weg gehen. Und Jesus spricht von sich selbst als dem Menschensohn wieder. Göttlich und gleichzeitig ganz Mensch. Und als Mensch musste er diesen Weg gehen und sein Weg, das Muss seines Lebens, war Leiden. Das Leben Jesu war nicht vordergründig von Erfolg geprägt. Er hatte Erfolg, er hatte geheilt, er hatte Zulauf, da kamen die Menschen zu ihm. Aber das war nicht das war vordergründig, aber doch vorläufig. Das war also nur das Erste, die Begeisterung der Menschen. Das war nur vordergründig. Im Kern war sein Leben Leiden. Als Petrus bei der Gefangennahme, Gethsemane, Petrus hatte ja gesagt, ich werde bei dir bleiben, ich werde dich verteidigen, ich bin mit dir, ich würde nicht mit dir sterben müsste. Und dann wird Jesus gefangen genommen und Petrus hat so einen Dolch dabei, ein Schwert und nimmt dieses Schwert und schlägt einem, der da ihn gefangen nimmt, dem Knechten des hohen Priesters, das Ohr ab. Und Jesus sagt dann ganz einfach zu ihm, Petrus, steck dein Schwert weg. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich auch meinen Vater nicht bitten könnte, dass er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Mehr als 12 Legionen, 3 oder 4 Legionen Römer waren in ganz Syrien. 12 Legionen, die hätten mit den 3 Legionen Syrern es locker aufnehmen können. War die vierfache Zahl, die Jesus hier nennt, von der römischen Besatzung in der gesamten Region Syrien. Aber, sagt Jesus, wie sollten dann die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Jesus lebt dieses und er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dieses göttliche Muss, Gehorsam dem Vater gegenüber, war auch ein Gehorsam der Schrifterfüllung. Er tut, was die Schrift sagt. Er unterstellt sich Gott und er stellt sich, indem er sich Gott unterstellt, auch der Schrift. Als die Emmaus-Jünger dann später nach Ostern dann auf dem Weg sind und so verstört sind, umgetrieben, völlig verzweifelt und durcheinander mit allen Gefühlen und Gedanken, die sie haben. Und Jesus sprach zu ihm, o ihr Unverständigen und im Herzen träge, das alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Jesus ging seinen Weg, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam dem Vater gegenüber. Dieser Gehorsam dem Vater gegenüber war ein Gehorsam der Schrifterfüllung. Das Leiden Jesu begann schon mit der Geburt. Er, der in göttlicher Gestalt war, wird in der Gebärmutter und durch den Geburtskanal der Maria Mensch auf dieser Erde. Damit beginnt das Leiden, die Flucht nach Ägypten, das Verkanntwerden von allen Menschen, als er aufgewachsen ist. Selbst seine Familie verachtet ihn und spottet. Wer bist du denn? Wenn du dich für was Besseres hältst, dann gut, dann musst du jetzt nach Jerusalem gehen. Nun mach mal und stell dich davor in Jerusalem. Da ist der Platz, wo der Messias hingehört, wenn du das denn bist. Verkannt von den Ältesten seines Volkes, verkannt von allen. Der ganze Weg Jesu, seine Jahre auf dieser Erde waren gekennzeichnet durch Leiden. Von der Geburt in der Krippe bis zum Schluss. In Gethsemane hat Jesus dann eine Bitte. Sie kamen nach Gethsemane, nachdem sie das Passa gefeiert hatten. Passafest in Jerusalem, sie ist die Erinnerung an den Durchzug durchs Rote Meer, wo Israel befreit wurde aus der Macht der Sklaverei und Gott mit sein Volk quasi herausgeführt hat in ein neues Land zur Begegnung mit ihm, sich ein Volk in die Nähe geholt hat. Er wollte in diesem Volk wohnen. Dass Gott bei Menschen wohnt, hat es seit Genesis 3, der Vertreibung aus dem Paradies, nicht mehr gegeben. Das will Gott jetzt machen. Er will bei seinem Volk wohnen. Und so wird Passa gefeiert. Und Jesus feiert dieses Passa mit seinen Jüngern. Und bei diesem Passafest, als Jesus das feiert, da werden dann Psalmen gesprochen. Eine Reihe von Psalmen vor dem Passa, eine Reihe von Psalmen nach dem Passa. Und Psalm 118 gehört zu dieser Passa-Liturgie und da stehen die letzten Verse im Psalm 118, die klingen so. Und Jesus mit seinen Jüngern betet das, nachdem sie das Abendmahl, diese Passa gehabt haben. Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat. Der Tag, den Jahwe macht, den Gott macht. Seien wir fröhlich und freuen uns an ihm. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib Gelingen. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Das ist der messianische Begrüßungsruf. Vom Hause des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Bindet das Festopfer. Jesus weiß, was er da sagt mit diesem Psalm 118. Er weiß, dass er jetzt dieses Opfer wird. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich ehren. Preist Jahwe, denn er ist gut. Seine Gnade währet ewig. So, und dann geht Jesus von diesem Passamahl in das Kidrontal und er weiß, was ihn erwartet. Und durch das Kidrontal, in diesen Ölberg, in diesen, wo diese Olivenbäume stehen, und da ist Jesus oft gewesen, immer wieder. Und da fängt er jetzt an zu beten. Ihm tritt das nahe, was jetzt auf ihn wartet. Er weiß ja, was auf ihn wartet. Und er ist verzagt. Und Jesus weint da und ringt und Schweiß tritt auf seine Stirn. Und er betet zu Gott. Markus schreibt, Jesus fing an zu zittern. Jesus fing an zu zagen. Und Lukas, es geschah, dass er mit dem Tod rang. Und er betet heftiger und der Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Hier in Gethsemane hat Jesus jetzt eine Bitte. Und die ist die, aber Vater, alle Dinge sind dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus betet dieses Gebet dreimal hintereinander. Die Jünger sind dabei und schlafen. Jesus hatte ihnen gesagt, wacht mit mir, könnt ihr nicht wachen. Warum sollten sie wachen? Weil sie in Anfechtung fallen würden. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Sie wachen nicht, sie beten nicht, sie schlafen. Jesus wusste, Petrus, in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Sie sollten lernen, vorher lernen, wachsam zu sein. Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Was ist das für ein Kelch, den Jesus da trinken muss und den er trinkt? Was Jesus hier nimmt, er, der Sohn Gottes, er, Gott selbst, nimmt jetzt den Kelch der Sünde auf sich, den Kelch des Zornes Gottes. Und in diesem Kelch, da ist die gesamte Strafe für die Sünde der Welt drin. Da ist das Unrecht drin, das Menschen Menschen antun. Die Schuld ist da drin. Alle Schuld von Menschen verursachtes Leiden. Da drin ist das Weinen der Kinder, deren Eltern sich scheiden ließen. Das Weinen der Eltern, deren Kinder falsche Wege gehen, die sich vom Glauben abwenden. Die Kinder, die Drogen nehmen, die kriminell werden. Da ist das Weinen der Frauen drin, deren Männer die Ehe gebrochen haben. Das Weinen der Verhungernden, denen niemand etwas zu essen gibt. Da drin ist das stumme Schreien der Menschen, die nicht geboren wurden, weil sie im Mutterleib getötet wurden. Da ist das Elend der sexuell missbrauchten Jungen und Mädchen, die für ihr Leben gezeichnet sind, weil sie in früher Kindheit missbraucht wurden. Das ist das Grauen der Kriege, die Morde, der Verrat, alles das ist in diesem Kelch drin. Vater, ist's möglich, so nimm diesen Kelch von mir, die Schuld der Welt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Niemand stand Jesus bei. Er ist völlig allein. Ein Engel stärkt ihn. Wie hat er dem Petrus gesagt? Ich könnte den Vater bitten, 12 Legionen Engel, die werden ruckzuck fertig mit dieser ganzen römischen Bespruche, die mich jetzt ans Kreuz bringt. Die werden fertig damit. Er geht den Weg nicht. Warum? Gehorsam dem Vater gegenüber bis zum Tod am Kreuz. Und so im Gehorsam folgt er dem Vater und geht diesen Weg an das Kreuz. Und jetzt hat sich auch noch der Vater zurückgezogen. Er betet Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die ganze Finsternis, die ganze Wut schlägt auf Jesus ein und bringt ihn um. Als der Soldat ihn ins Herz sticht, da kommt da Wasser und Blut heraus und da sagen Mediziner, Jesus ist nicht an den Wunden der Nägelmale gestorben, an den Auspeitschungen, an der Dornenkrone und an dem, was man ihm angetan hat, dass man seinen Rücken zerfetzt hat mit scharfen Mitteln, daran ist er nicht gestorben, sondern ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Denn dadurch, dass Wasser und Blut herauskam, die Last der Sünde hat Jesus umgebracht. Finsternis, totale Finsternis, nichts mehr ist da. Und so stirbt er am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie hatte Jesaja von Jesus gesprochen? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch das hatte Jesaja verkündigt. Jesaja 45, da steht Folgendes. Da sagt Gott, Jahwe sagt das, wendet euch zu mir, so ruft, lädt Gott ein, wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Da ist schon die ganze Welt im Blick, nicht nur das Volk Israel, Jesaja 45. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, Jesaja 45 steht das, jede Zunge mir schwören und sagen, nur im Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt sind. Und so schreibt es auch Paulus, und er zitiert Jesaja 45 an dieser Stelle. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Was schreibt Paulus jetzt? Darum hat Gott ihn erhöht und ihm, Jesus, den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, dass wir zu dir kommen können, hast du gewährt durch dein Sterben, haben wir Zugang zu dir, dem Ewigen, der das Lamm geworden ist, das verblutet ist, das geopfert ist für die Sünde, für den Zorn, für das Elend der ganzen Welt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass auch wir dazugehören dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass du auch unsere Schuld getragen hast, unser markiertes und verbranntes Gewissen. Du hast es getragen dort, als du starbst, als du die Schuld der Welt auf dich genommen hast, den Kelch nicht verweigert hast, sondern im Gehorsam dem Vater gegenüber ihn getrunken hast. Herr Jesus, und wir sind voll Dankbarkeit, wir staunen darüber, bitten dich, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, die du bewiesen hast, mit der Freude auch, dass wir befreit sind von aller Knechtschaft, mit der Hoffnung des ewigen Lebens, der Auferstehung. Herr Jesus, und so loben wir dich und preisen dich. Großer Dankbarkeit für das Opfer, das du gebracht hast. Amen.
Ja, wir wollen uns zum Schluss noch unter ein Segenswort stellen. Wem es möglich ist, der steht bitte dazu auf. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.